Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Nathanael Winkler zu Ihnen und sein Thema lautet »Der Tag, der nie untergeht«. Möge Gott Sie beim Hören dieser Botschaft reich segnen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Johannes 20, 1 bis 10. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena, früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüber beugt, sieht er die Leinentücher da liegen. Doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft, und sieht die Leinentücher da liegen, und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim.
Ja, ein wunderschöner guten Morgen. Wir haben alle Grund, Gott Danke zu sagen. Alle Grund im Loben und Preisen, und dies haben wir heute Morgen gemacht. Es ist so schön, wie wir Gott loben und preisen dürfen, durch Musik, durch Gesang. Aber dieser Tag begann für den Jünger ganz anders. Damals, vor ungefähr 2000 Jahren. Die Jünger, sie waren verzweifelt. Die Jünger, sie wussten nicht, wie sie diese ganze Ereignis einordnen sollten. Sie wussten nicht, was über sie kommt und kommen wird. Sie hatten Angst. Am Freitag erlebten sie, wie ihr Herr, wie ihr Freund, der sie begleitete über 3,5 Jahre lang, auf brutalste Art und Weise ausgepeitscht wird. Geschlagen wird. Er muss sein Kreuz selber tragen. Und sie konnte nur eins: fürchten, sich verstecken, Angst von den Römern, Angst von den Juden. Und dort am Kreuz sahen sie ihr Herr und sie erlebten Wunderbares. Und wiederum, ja, wie müssen wir dies verstehen? Wie? Sie hörten ihr Herr, wie er ruft: Eli, Eli, lama sabachthani, mein Herr, warum hast du mich verlassen? Vielleicht fragten sie sich auch, ja, was geschieht jetzt da am Kreuz? Ja, es war der einsamste Ort auf Erde. Dieser Moment, wo Gott, der Vater, seinen Sohn verlassen hat, weil er unsere aller Sünde auf sich nahm. Sie konnten es nicht einordnen. Und Jesus ruft mit lauter Stimme: Es ist vollbracht. Und er starb. Es ist vollbracht. Sie erlebten, wie es dunkel wurde. Sie erlebten ein Erdbeben. Sie erleben so viel Übernatürliches. Und sie konnten es nicht einordnen. Jesus wird begraben. Und da kommt der Schabbattag. Ein Tag der Ruhe. Und wenn wir mal in die Herzen der Jünger hineinschauen, mal darüber nachdenken, wie haben sie dieses Schabbat erlebt? Wahrscheinlich eine Seite Zweifel. Und dann diese Frage: Herr, gibt es noch Hoffnung? Ein Zweifel, war dies alles? Sie konnten es nicht einordnen. Schabbat, ein Tag der Ruhe. In Jerusalem ist es Ruhe. Und da kommt der erste Tag der Woche. Dieser Tag der Auferstehung. Und wir nennen es heute der Tag, der nie untergeht. Aber auch dieser Tag begann für den Jünger ganz anders als für uns heute. Es begann in Zweifel, Unsicherheit. Sie hatten Angst, sie wussten nicht, wie sie das Ganze nochmal einordnen sollten. Und sogar dann, wenn andere kamen und sagten, der Herr ist auferstanden. Nein, sie glaubten es nicht. Und ich möchte probieren, in diese Ereignis ein bisschen Ordnung hineinbringen. Wir lesen 4 Evangelien. In 4 Evangelien, in eins sind sie sich eins, dass der Stein nicht mehr beim Grab war. Ansonsten scheinen sie sich fast jedem Punkt zu widersprechen. Aber allerdings nur auf den ersten Blick. Achtung, ja. Für Bibelkritiker, die würden sagen, ein Beweis, die Bibel ist nicht wahr. 4 Evangelien, unterschiedliche Berichte. Also, irgendwas ist da falsch. Aber es hat ein Kriminalpolizist mal Folgendes gesagt, diesbezüglich ein gläubiger Kriminalpolizist. Er hat gesagt, wenn man einen Kriminalfall hat und da kommen die Zeugen, die es gesehen haben, und diese Zeugen berichten genau das Gleiche, wortwörtlich, genau das Gleiche, dann sind diese Zeugen die Hauptverdächtigen. Warum? Dann sind sie verdächtig, dass sie es abgesprochen haben. Weil jeder Mensch einen anderen Blickwinkel hat. Und jeder Mensch, er erlebt es anders als der andere. Und so sollte eigentlich jeder Zeuge in Bezug auf das, was er erlebt hat, ein anderes Zeugnis geben. Die Grundgeschichte bleibt immer gleich. Aber so, wie er es erlebt hat, vielleicht sah er etwas anderes, was der andere nicht sah. Für die eine war die Ereignis mit Maria Magdalena viel markanter als wiederum für den anderen. Und genau dies macht diese Geschichte so glaubwürdig. Wir haben 4 Evangelien. Und jeder Evangelium hat ja einen anderen Schwerpunkt. Ein Matthäus zum Beispiel, er erlebte ja Jesus tagtäglich. Er war dabei, wo all diese Ereignisse geschehen sind. Und so stellt auch Matthäus in seinem Evangelium diesen Schwerpunkt, Jesus als Messias und König Israels. Ein Markus, der hat das nicht in erster Hand erlebt. Er war nicht wirklich dabei. Wohl aber war er ein guter Freund von Petrus. Und Petrus erlebte diese Ereignisse und diese Zeit mit Jesus wahrscheinlich intensiver als alle anderen Jünger. Und von wem konnte Markus es am besten hören? Ja, von einem Petrus. Markus gibt einen anderen Schwerpunkt. Jesus, der Diener. Der Diener. Da kommt ein Lukas, der Arzt. Er sieht mehr die menschliche Seite. Und so beschreibt er auch Jesus als Sohn Gottes, als der, der Mensch wurde. Der Mensch. Und dann kommt ein Johannes, auch er erlebte es genauso intensiv wie ein Petrus. Er war der Jünger, der Jesus lieb hatte. Und er offenbarte Jesus Christus als der Sohn Gottes, von seiner göttlichen Seite. Also da sehen wir schon, jeder hat einen anderen Schwerpunkt. Und da würden wir auch erwarten, dass die Berichte in Bezug auf die Chronologie, der Auferstehungstag, unterschiedlich sein werden. Und bei Vorbereitung dieser Botschaft habe ich diese ganze Chronologie für mich aufgeschrieben und da kam mir zu Hand die Chronologie, wo unser Bruder Karl-Heinz von Heiden, der war ja vorletztes Jahr bei uns, und er teilt diese ganze Ereignis in 16 Stationen. Ich möchte ganz kurz diese Stationen mit uns durchnehmen, damit wir auch eine gewisse biblische Ordnung bekommen. Damit wir verstehen, dass die Evangelien sich nicht widersprechen, sondern ergänzen. Wir wollen heute Morgen probieren, ein Gesamtverständnis von diesem heutigen Tag bekommen. Ja, es beginnt alles am Sonntagmorgen. Es ist früh am Morgen. Als es noch dunkel war, verließen Maria aus Magdala oder Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Kleinen, und Josef. Achtung, Maria, ja. Wir haben so viel Maria im Neuen Testament. Das kann uns ein Chaos hineinbringen, ja? Wir haben 4 Jakobus. Wir haben, ich denke, 5 Herodes. Ja, das war ja Ehre, wenn man dem Enkelkind den gleichen Namen gibt wie der Opa, ja? Aber diese Ordnung müssen wir uns schaffen. Ganz kurz in Bezug auf Maria. Erstmal, der Name Maria kommt aus dem hebräischen Namen Miriam, okay? Also wahrscheinlich hießen sie auch wirklich Miriam und die griechische Form war Maria. Da haben wir Maria, die Mutter Jesu. Ist uns klar, wer sie ist, ja. Und da haben wir Maria Magdalena oder Maria Magdala, die aus Magdala kommt. Und über diese Maria wissen wir, dass Jesus 7 Dämonen von sie befreit hat. Achtung, nirgendwo im Wort Gottes lesen wir, dass sie eine Prostituierte war. Wie es so oft in der Geschichte erzählt wird. Ja, sie war eine Sünderin. Wie wir alle. Wie auch alle anderen Marias. Inklusive die Mutter Jesu. Ja. Also Maria Magdalena. Da haben wir Maria, die Frau von Kleopas. Wahrscheinlich die Mutter des jüngeren Jakobus und Joses. Und dann Maria, die Schwester Lazarus und Martha. Und Maria, die Mutter des Johannes Markus, der auch das Markus-Evangelium geschrieben hat. Sie war die Tante von Barnabas. In dem Fall war Markus der Vetter von Barnabas. Und da haben wir noch eine Maria, eine erste Maria. Wir lesen über sie in Römer Kapitel 16, Vers 6. Und mehr wissen wir nicht über diese Maria. Okay, also 6 Marias. Macht euch bitte kein Chaos mehr im Kopf. Ab jetzt wisst ihr es. Ja? Gut, wir machen weiter. Am Sonntagmorgen, als es noch dunkel war, verließen Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Kleinen, und Josef, den Ort, wo sie übernachtet hatten, und machten sich auf den Weg zum Grab. Sie haben wahrscheinlich in Bethanien übernachtet, nicht in Jerusalem. Jerusalem war zu gefährlich. Interessant auch, über Jesus lesen wir, er war nie über Nacht in Jerusalem. Immer außerhalb der Stadt, außerhalb der Mauer. Sie gehen zum Grab. Zweite Station, unterwegs stieß Salome zu ihnen, mit der zusammen sie schon am Freitagabend Balsam und Salben vorbereitet hatten und am Samstagabend noch wohlriechende Öle dazu gekauft hatten. Diese Öle wollten sie als Zeichen ihrer Verehrung über den mit Tüchern eingewickelten Leichnam gießen. Das lesen wir in Lukas 23 und in Markus 16. Was sehen wir da? Kein Auferstehungserwartungen. Sie gingen zum Grab, zum Leichnam. Sie haben nicht erwartet, dass Jesus Christus auferstanden ist. Aber die Geschichte geht weiter. Auf dem Weg zum Grab schlossen sich ihnen noch andere Frauen an, unter denen sich auch Johanna, Lukas 8, Vers 3 lesen wir über sie, Lukas 24, Vers 10. So waren ganz in der Früh insgesamt mindestens 5 Frauen zum Grab unterwegs. Mindestens 5. Und miteinander überlegten sie, wie sie den Stein vom Grab wegbekommen sollten. Aber sie wussten eins nicht, dass der Grab versiegelt wurde und Wache da waren. Ja, interessant. Der Grab wurde versiegelt. Und wer hat das Ganze inszeniert? Das waren die Priester und Pharisäer. In dem Fall brachen die Priester und die Pharisäer den Schabbat. Vorher so fromm. Und auf einmal ist der Schabbat nicht mehr so wichtig. Und der Schabbat wird gebrochen. Hauptsache, ja, sein Leichnam wird nicht weggenommen. Aber wiederum zeigt es auch eine Tragödie. Glaubten die Pharisäer ganz tief in sich, vielleicht wird er trotzdem auferstehen. Als sie noch unterwegs, 4. Station, unterwegs waren, begann plötzlich die Erde heftig zu beben. Wir wissen nicht, ob die Frauen dies gespürt haben oder nicht. Jedenfalls berichtet Matthäus, dass ein Engel vom Himmel gekommen und zum Grab getreten war. Er wälzte den versiegelten Stein weg und setzte sich darauf. Matthäus 28, Vers 2. Ich möchte das gerne lesen. Matthäus 28. Nach dem Sabbat aber, ab Vers 1. Als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie das Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Ja, stellt euch mal vor, ihr seid diese armen Soldaten. Stellt euch vor, ihr steht bei diesem Grab. Ihr habt all dies erfahren, was genau vor 3 Tagen passiert ist. Und jetzt müsst ihr an diesem Grab stehen. Der Stein ist versiegelt. Wenn wieder ein Erdbeben. Und da kommt ein Engel. Also kein Wunder, sind sie so erschrocken. Würden wir alle auch. Gehen weiter. Die Wärter starrten Todesängste aus. Vor Entsetzen stürzen sie ohnmächtig zu Boden und später flüchten sie, sobald sie wieder zu sich gekommen waren, in die Stadt. Wenn wir Lukas weiterlesen, lesen wir es nicht, aber es muss so sein. Der Engel wurde daraufhin offenbar wieder unsichtbar. Vielleicht, um für die Frauen nicht schon von fern sichtbar zu sein und sie so wie die Soldaten zu erschrecken. Wir kommen zur 5. Station. Als die Frauen am Grab eintrafen, das außerhalb von Jerusalem Stadtmauern lag, ging gerade die Sonne auf. Verblüfft stellten sie fest, dass der große, schwere Stein vom Eingang weggerollt war. Maria Magdalena schaute darauf hin, nur flüchtig ins Grab und lief sofort in die Stadt, um Petrus und Johannes zu berichten, dass der Leichnam weggenommen worden sei. War ja unser Text, Johannes 20. Auch da Achtung. Die Jünger verstanden die Auferstehung noch nicht, trotz allem, was sie erlebt haben. Wir kommen zur 6. Station. Die anderen Frauen, also Maria Magdalena ist nicht mehr da, sie ist zu den Jüngern gegangen, betraten jetzt die Grabkammer, um nach der verschwundenen Leichnam zu suchen. Da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann in weißem Gewand sitzen. Der Engel stand auf und forderte die Frauen auf, sich die Stelle, wo Jesus gelegen hatte, näher anzusehen. Als er aufstand, erschien auch der andere stehende Engel. Beide redeten die Frauen an und schickten sie mit der Auferstehungsbotschaft zu den Jüngern. Die Jünger sollten ihren auferstehenden Herrn in Galiläa treffen. Und da bekommen sie diesen Auftrag durch die Frauen, die den Engel sahen. 7. Station, zittern vor Furcht und Entsetzen, verließen die Frauen die Grabkammer und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie unterwegs niemand etwas von ihrem Erleben erzählten. Gleichzeitig waren sie auch voller Freude über die Nachricht, dass ihr Herr auferstanden war. So schnell sie konnten, eilten sie in die Stadt zurück und berichteten alle Jünger, was sie erlebt haben. Doch die Jünger glaubten es nicht. Sie dachten wahrscheinlich, ach, ja, die Frauen, ja, nein, das können wir jetzt nicht ernst nehmen. Ja, das war eigentlich, ist tragisch, was da passiert ist. Wir können es verstehen. Und wiederum, nein, sie glaubten die Frauen nicht. Aber während die Frauen noch auf dem Weg waren, berichteten einige Soldaten, 8. Station, der Wachtmannschaft, den führenden Priester, was geschehen war. Die trafen sich sogleich mit den Ältesten zur Beratung und beschlossen, die Wache zu bestechen. Diese jüdische Tragödie geht weiter. Es darf nicht wahr sein, dass er auferstanden ist. Der Bericht der Soldaten darf nie rauskommen, dass sie einen Engel sahen, dass sie ein Erdbeben erlebten. Und sie bestachen die Wärter. Es ist so tragisch, wie tief man fallen kann, wenn man die Wahrheit nicht wahrnehmen will. Und da erfüllt sich nochmal dieser Vers aus Jesaja Kapitel 6, wo Gott durch Jesaja redet und ihm sagt, in Bezug auf das Volk Israel, Vers 9 und 10, und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mach das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinem Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Es ist ein sehr tragisches Vers, aber es zeigt, was passiert, wenn man Nein sagt. Man wird blind, man kann nicht mehr hören. Gott kann zu einem nicht mehr reden. Und egal, welche Zeichen man bekommt, egal, wie lebendig das Wort Gottes wird, es ist wie zu, wie eine Mauer. Und so war es schon damals bei den Schriftgelehrte und Pharisäer. Kommen zum 9. Station. Inzwischen, Maria Magdalena ging ja zuvor, sie hat über Petrus und Johannes berichtet und inzwischen waren Petrus und Johannes auf die Botschaft der Maria hin zum Grab gerannt. Und da haben wir einen schönen Wettkampf, ja, zwischen einer, der fit war und der andere weniger fit, ja. Wir lesen Johannes 20, Vers 4. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Oh, das war für Petrus gar nicht so einfach, ja. Der temperamentvolle Petrus, und da ist einer, der ist schneller. Wahrscheinlich hat Petrus alles gegeben. Ja. Ich nehme an, wir werden noch darüber reden, aber der Petrus war wahrscheinlich ein Muskelpaket. Aber viele Muskeln und dann kann man nicht mehr so gut rennen. Ja. Und Johannes war wahrscheinlich schlank und fit. Und die beiden haben das gleiche Ziel gehabt. Was geschah am Grab? Beide wussten nicht, was geschehen ist. Beide wussten nicht oder glaubten noch nicht an die Auferstehung. Und dann, Vers 5, und er beugte sich hinein, also Johannes, und sah die Leinentücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Vielleicht ein bisschen ängstlich. Vielleicht, ja, es war alles ein bisschen suspekt für ihn. Und dann, da kommt Simon Petrus, und das typisch Simon, der ihm folgte, du warst wohl schneller, Johannes, aber ich gehe hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen. Über die Tücher können wir auch noch viel reden. Ich möchte jetzt ein anderes Thema ansprechen. Da kommt Simon Petrus, Entschuldigung, Vers 7, und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Auch dies spricht nicht für einen jemand, der das Leiche unbedingt stehlen wollte. Ja, also jemand, der stehlen will, würde das Ganze nehmen, weg, und irgendwann wird man die Tücher dann wegholen, ja. Aber nein, das ging sehr ordentlich, ja, Gott ist ein Gott der Ordnung, ja. Alles ging sehr ordentlich da. Es war ein klares Zeichen der Auferstehung. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war. Und er sah und glaubte. Ja, was glaubte er? Vielleicht glaubte er, Jesus ist auferstanden. Er hatte aber noch keinen Beweis dafür. Vielleicht glaubte er, okay, der Grab ist leer. Ganz klar können wir es nicht einordnen, aber eins wissen wir, Vers 9, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus dem Toten auferstehen müsse. Achtung, sie verstanden die Schrift noch nicht. Es ist alles schon vorhergesagt worden, alles. Nur, sie konnten es noch nicht einteilen. Jesus ist auferstanden. Wir gehen weiter zum 10. Station. Maria, also Magdalena, die ihnen langsam gefolgt war, verweilte noch länger an der Grabhöhle und sie weinte. Denn sie glaubte immer noch, dass jemand den Leib ihres Herrn weggenommen hatte. Als sie dann noch einmal ins Grab hineinschaute, sah sie zwei Engel in weißen Gewändern auf der Felsbank sitzen, wo der Leichnam gelegen hatte. Die fragten sie, warum sie weine. Eigentlich dachte Maria, was soll diese Frage? Ist doch logisch, warum ich weine. Mein Herr ist gestorben. Habt ihr nicht erfahren, was passiert ist? Warum sie weine? Während sie ihnen Auskunft gab, bemerkt sie hinter sich eine Person und wandte sich kurz nach ihr um. Was sie glaubte, es sei der Gärtner. Erst nachdem Jesus sie mit Namen ansprach, drehte sie sich ganz um und erkannte den Auferstandenen. Stellt euch mal vor, dieser Moment, wo Maria Jesus erkennt als der, der er ist. Interessant, ja, er offenbarte sich erst an Maria Magdalena. Er offenbarte sich erst die Frauen. Damit war sie die erste Person, der sich der auferstandene Herr offenbart hatte. 11. Station, Maria ging zu den Jüngern, erzählte ihnen, was Jesus zu ihr gesagt hatte. Und wieder, sie glauben nicht. Sie glaubte auch Maria nicht. Vorher war es die andere Frau und jetzt kommt eine Maria. Also, oh Maria, wir verstehen auch, wir wollen, dass der Herr aufersteht, aber übertreib bitte nicht. Die Geschichte geht weiter. Am gleichen Tag erschien der Auferstehung, also 12. Station, auch den anderen Frauen, die am Grab die Engel getroffen hatten. Er wiederholte den Auftrag, den ihnen schon die Engel gegeben hatte, dass die Jünger nach Galiläa kommen sollten. Und dann die 13. Station. Noch vor dem Abend erschien der Herr auch dem Petrus. Also erst die Frauen. Erst Maria Magdalena, dann die anderen Frauen. Dann erschien der eine Petrus. Und dann, 40. Station, erschien der Auferstandenen den beiden Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Und da lesen wir über einen dieser Jünger, sein Name war Kleopas. Wahrscheinlich der Ehemann von Maria. Also einer dieser sechs Marias. Ja? Das ist die dritte Maria. Das lesen wir Johannes 19, Vers 25. Er erschien, das lesen wir Lukas 24, 13 bis 35, die Jünger auf dem Weg nach Emmaus und dann beim Abendessen erkannten sie, wer er war. Und sie kehren sofort zurück nach Jerusalem. 15. Station. Es könnte sein, dass einige der Jünger in Jerusalem inzwischen von der Auferstehung des Herrn überzeugt waren. Als die Emmaus-Jünger nämlich am späteren Abend hereinkamen, wurden sie mit den Worten empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden, weil er ist in Simon erschienen. Sie sagen nicht, weil er Maria erschienen ist, weil er die andere Frau erschienen ist. Nein, er ist in Simon erschienen. Doch einige von den Anwesenden glaubten immer noch nicht. Es war wahrscheinlich immer noch dieser Kampf. Nein, er ist nicht erschienen. Nein, er ist nicht auferstanden. Die einen glauben es, die anderen glauben es nicht. Und durch diesen ganzen Tag ist Unglaube und Glaube wie ein Kampf untereinander. Und dann, die letzte Station, plötzlich erschien der Auferstandene selbst in ihrer Mitte. Obwohl sie die Türen verschlossen hatte. Und grüßt sie mit Friede sei mit euch. Mit Shalom. Er hat definitiv nicht Deutsch geredet. Also nicht Friede sei mit euch. Er hat in Hebräisch wahrscheinlich geredet und hat gesagt Shalom. Dieses Wort Shalom. Friede sei mit euch. Weil jetzt, ab jetzt habt ihr diese wahre Friede. Der Herr ist auferstanden. Der Tod ist besiegt. Es gibt nichts mehr, was zwischen euch und Gott, der Vater, mehr stehen kann. Nichts mehr. Friede mit Gott. Es ist ein wunderbarer Gruß. Friede sei mit euch. Ja, sie erschraken. Und er begrüßt zweimal, das lesen wir Johannes 20, Vers 19 und 21. Friede sei mit euch. Ja, in dieser Reihenfolge geschah dieser erste Tag der Woche. Dieser Tag der Auferstehung. Und die Jünger, sie waren keineswegs leichtgläubige Männer und Frauen, die ihre Sinne nicht mächtig waren oder deren Wünsche sich in Auferstehungsvisionen manifestierten. Nein, sie waren allesamt sehr misstrauisch. Zunächst glaubten die Jünger nicht einmal die Nachricht von leerem Grab, ganz zu schweigen von den Engelerscheinungen. Sie besaßen offenbar keine hohe Meinung von der Zuverlässigkeit der Frauen und hielten das, was sie berichtet, für leere Geschwätz. Aber genau dies. Und Karl-Heinz von Heide schreibt dann einen Kommentar und sagt, heute können wir ihnen für diesen hartnäckigen Unglauben nur dankbar sein. Denn ihre natürliche Skepsis, ihre Bereitschaft, eher ihren Sinne zu misstrauen, als einen auferstandenen Gekreuzigten zu akzeptieren, steigert die Glaubwürdigkeit ihrer Berichte in erheblichem Maß. Die Tatsachen sprechen für sich. Sie sagen sehr deutlich, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. 1. Korinther 15. Wir wollen uns kurz in 1. Korinther 15 hineinschauen. Es ist dieses Auferstehungskapitel. Vergiss bitte nie, wenn jemand euch fragt, Auferstehungskapitel, wo steht es? 1. Korinther 15. Ja, es ist ein sehr wichtiges Kapitel, weil Paulus schreibt ein sehr, sehr langes Kapitel, weil die Auferstehung wichtig ist. Er schreibt, ich möchte vorher aus 1. Korinther lesen, Kapitel 1. Er schreibt ab Vers 22, 1. Korinther 1, Vers 22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wie hat er gesagt? Verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Weil es keinen anderen Weg gibt. Aber wir verkündigen nicht nur Christus, den Gekreuzigten. Wir verkündigen, das Grab ist leer. Er ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Und Paulus sieht diese Botschaft als sehr, sehr wichtig. Und 1. Korinther 15, Vers 12, da lesen wir, wie ein Paulus sagt, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus dem Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Also schon damals gab es die Skeptiker, die unter Christen hineinkamen, die diese Hoffnung und Glauben zerstören wollten. Und sie wollten eigentlich sagen, unser Leben ist nur heute und jetzt und morgen, wenn wir sterben, ist alles vorbei. Und deshalb ist auch Jesus Christus nicht auferstanden. Und er führt eine ganze Beweisführung, Vers 13, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Es gibt keine Logik, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er gestorben ist, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Sonst musste Jesus ja gar nicht sterben. Aber wir sehen auch, wie diese Irrlehre so schnell hineinkamen. Für viele, ich habe Gott mit einem jungen Mann geredet letztens und er sagte, weißt du, ja, ob Jesus auferstanden ist oder nicht, das ist nicht so wichtig. Ich glaube an Jesus, aber es ist nicht wichtig, ob er auferstanden ist. Ich sage, wie bitte? An wem glaubst du überhaupt? Ich glaube an Jesus. Ja, welcher Jesus? Du bist ein Götzendiener. Weil für dich ist Jesus nur ein Revolutionist, ein Humanist, ein großer Lehrer. Aber du zertretest dies, was Gott der Vater für dich geschaffen hat durch sein Sohn mit eigenen Füßen. Du denkst, du kannst selber den Himmel verdienen. In dem Fall brauchst du Jesus nicht. Es ist ein purer, eigentlich Hochmut. Und für Paulus war es wichtig. Und so bringt er eine Beweisführung, eine juristische Beweisführung. Und er sagt, Vers 3 von Kapitel 15, denn ich habe zu euch allererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist nach den Schriften. Also, dass Jesus Christus gestorben ist und die Tatsache, dass er gestorben ist, haben wir im Alten Testament. Es wurde vorher prophezeit. Macht nicht genau dies auch Jesus? Lass uns kurz öffnen, Lukas Kapitel 24. Jesus hat genau den gleichen Beweisführung. Lukas 24, da sind wir nochmal in Emmaus. Da lesen wir, und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Diese Verse sind gewaltig. Und die Reaktion, Vers 32, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und dass er uns die Schriften öffnete? Oh, diese Predigt wäre so schön, wenn wir es auch hören konnten. Aber wir haben es da. Da ist es. Da ist diese Predigt. Eine kurze Zusammenfassung vom Gottes Heilsplan. Das ganze Alte Testament hat ein Ziel. Jesus Christus. Und genau diese Beweisführung ist auch für uns vielleicht auch als Ermutigung. Wenn wir mal mit Juden reden, die Jesus noch nicht kennen, macht es genau gleich, wie Jesus es gemacht hat. Nimmt das Alte Testament und geht vom 1. Mose, ihr könnt 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 anfangen. Geht hin zu Abraham. Diese Verheißungen, durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dann geht ihr weiter durch diese rote Pfade durch das Alte Testament. Und vergiss nicht Jesaja 53, weil kein Kapitel im Alten Testament fasst diese ganze frohe Botschaft so kompakt zusammen wie Jesaja 53. Kein Kapitel im Alten Testament sagt dies, was Jesus Christus für uns vollbracht hat. Sein Tod. So klar wie Jesaja 53. Es ist gewaltig. Und dies wurde 700 Jahre vor Christus geschrieben. Das Wort Gottes ist wahr. Es ist wahr. Glauben wir es? Er zeigt es uns. Ja, er geht weiter. Also nochmal, wenn ihr mit einem Jude diskutiert, benutzt das Alte Testament. Es ist gewaltig, was man alles da rausholen kann, um Jesus zu zeigen. Und ja, ihr könnt das mit jedem Mensch machen. Vers 4. Und dass er begraben worden ist, nochmal Jesaja 53. Und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Nochmal, es wurde vorher gesagt. Und dann Vers 5. Und dass er Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüder auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtliche Aposteln, also Jakobus wahrscheinlich der Bruder Jesu. Zuletzt aber allen erschien er auch mir, der ich gleichsam einen unzeitigen Gebot bin. Was er zeigt, die Korinther, wir haben so viele Zeuge dieser Auferstehung. Der erste Zeugnis ist lange schon Gottes Wort. Aber wenn dies nicht genug ist, und er erwähnt noch lange nicht alle, ja, es gibt noch Maria Magdalena, es gibt die anderen Frauen. Er fasst es kurz zusammen und er sagt, ich, zuletzt aber von allen, erschien er auch mir, der ich gleichsam einen unzeitigen Gebot bin. Oh, wie groß ist Gottes Gnade, dass auch ein Paulus, ein Mörder, ein Verfolger der Gemeinde, ein Lästerer, und Gott offenbart sich ihm. Jesus Christus offenbart sich ihm und er erkennt, wie groß Gottes Liebe wirklich ist. Und er wird ein Apostel. Er sagt, ist dies nicht genug? Und in Vers 17 lesen wir, gleiche Kapitel, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in eure Sünden. Vers 19. Wenn wir nur in diese Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter aller Menschen. Ja, es ergibt keinen Sinn. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es auch keine Auferstehung für uns. Da gibt es kein Leben nach dem Tod. Und wenn wir nur jetzt auf Leben auf Christus hoffen, was hat das für einen Sinn? Aber genau da beschreibt Paulus das größte Problem aller Religionen dieser Welt. Keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Fragt ein Moslem, weißt du, ob du im Himmel kommst? Gott ist gnädig, würde er vielleicht sagen. Er würde dies sagen, aber er weiß es nicht. Und du kannst bezeugen, mein Erlöser lebt. Er ist auferstanden. Mein Erlöser lebt, ja. Ist es nicht gewaltig? Das Grab ist leer. Es ist eine der schönsten Stationen, wenn man mal in Jerusalem ist. Auch wenn man nicht weiß, ob dieses Grab dort im Gartengrab der originale Grab von damals ist, wahrscheinlich nicht, ist auch gut so, sonst wäre jeder Krümmel und jeder Baum und jeder Gebüsch und jeder Ding heilig. Ja. Und wir sind ja kein Götzendiener. Aber dieses Grab dort im Gartengrab, es ist schon schön, weil man schaut zum Grab hinunter und man kann sich wirklich vorstellen, wie Maria und die anderen Frauen, wie sie sahen, der Stein ist weg, von Weitem schon. Und man geht in dieses Grab hinein und da ist dieses Schild, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das Grab ist leer. Und nochmal, alle anderen Religionen dieser Welt. Wo ist Buddha? Im Grab. Wo ist Mohammed? Im Grab. Wo sind alle diese Gelernten, Konfuzius und weiß ich was alles? Im Grab. Jesus Christus ist auferstanden. Das größte Problem dieser Menschheit wurde dort am Kreuz von Golgatha gelöst. Durch die Liebe des Vaters an uns Menschen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Er gab vollkommene Antwort. Er nahm unsere aller Schuld auf sich. Wir können Gott nichts bringen. Nein, können wir nicht. Er hat es für uns vollbracht. Und das ist auch so gewaltig, wenn wir, lass uns kurz öffnen, Hiob Kapitel 19. Hiob lebte wahrscheinlich vor der Zeit der Abraham. Diese Verse sind so gewaltig, wo ich sie nochmal für mich las, ich sage, ich konnte nur staunen, wie ein Hiob vorher prophezeit und welches Wissen er hatte und wie er prophezeit. Hiob 19, wo er sagt, ich weiß, Vers 25, Entschuldigung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann? Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Ist dieser Vers nicht gewaltig? Lang bevor Abraham, wahrscheinlich, lang bevor Jesus auf Erde kam, konnte schon ein Hiob sagen, es wird ein Erlöser kommen. Prophezeite er jetzt schon den Tod Jesu Christi? Ja, weil er weiß, mein Erlöser lebt. Und er freute sich an diesen Tag, wo er, nochmal, selbst werde ich ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Könnt ihr dies vorstellen? Gott nicht distanziert. Wir sind nicht fremd. Wir haben den Geist Gottes in uns, indem wir rufen, Abba, Vater, weil er uns so sehr geliebt hat. Wir gehen zurück zu 1. Korinther. 1. Korinther 15, Vers 54. Wenn aber diese verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Genau dies, was auch ein Hiob lang vorher schon erkannt hat. Wir werden umgewandelt werden. Wir lesen weiter 1. Korinther 15, Vers 32. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir? Wenn die Toten nicht auferweckt werden, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dieser Vers ist sehr ernst, weil wenn es keine Erlösung gibt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann heißt es, es ist irgendwann fertig da auf Erde. Und dann ergibt unser Leben auf Erde keinen Sinn. Und da sagt er mit Recht, also lasst uns, ich sage jetzt mal in grober Sprache, einfach saufen. Das sagt er dann. Lasst uns essen und trinken. Also es hat alles keinen Sinn. Aber ist nicht genau dies, was heute in unserer Gesellschaft passiert? Wir denken Gott weg. Und wenn es keinen Gott gibt, das ist ja der Resultat der Evolutionslehre. Es gibt keinen Gott. Unsere Kinder wachsen heute auf, sie werden indoktriniert aus Kindesalter, schon in der Kindergarten, in der Schule. Wenn früher noch die Schöpfungsbericht immer noch erzählt wurde, wird heute ganz klar gesagt, du bist ein Zufallprodukt, dein Großvater war ein Affe. Ja, und ja. Und was zeigt das? Wenn es keinen Gott gibt, gibt es keine Moral. Es ist nicht gut und böse. Dann lass uns zurück, jeder für sich schauen. Ich schaue nur für mich selbst, dass ich gut überlebe da auf Erde. Eben essen und trinken, weil irgendwann ist alles vorbei. Sehen wir, wie brutal dieses Verständnis ist, es gibt keinen Gott. Jede Gesellschaft, wo Gott weggedacht hat, wurde brutal und aggressiv. Jede Gesellschaft. Wenn wir es Nationalsozialismus schauen, das Kommunismus anschauen, man hat sukzessiv Gott weggedacht. Das Menschenleben hat keinen Wert mehr gehabt. Aber die Auferstehung zeigt uns, ja, wir werden ewig leben. Gott hat uns geschaffen, um eine ewige Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und deshalb als Kinder Gottes haben wir ein Ziel, ein Leben zur Ehre Gottes zu leben. Das ist dein Ziel, mein Ziel und nichts anderes. Ein Leben zur Ehre Gottes. Und so ermutigt Paulus ihnen und da kommt er zu dieser gewaltigen Finale, dieser Kapitel, 1. Korinther 15, Vers 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Und die Parallele dazu, ich möchte es auch lesen, aus 1. Thessaloniker, Kapitel 4. Das ist diese zwei Stellen im Neuen Testament, wo ganz klar über die Entrückung reden. Und da lesen wir 1. Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 13. Ich will aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sage ich euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zum Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Alle Zeit bei ihm. Es ist diese wunderbare Hoffnung, dass wir einen Tag all die begegnen werden, die schon entschlafen sind. Nicht gestorben, entschlafen im Herrn. Einen Tag werden wir, alle Gläubige, eins sein. Er wird uns zu sich holen. Und Paulus sagt, ja, es ist ein Geheimnis. Etwas, was vorher nicht offenbart wurde. Wann es geschehen wird, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Keiner von uns weiß es, aber es wird plötzlich geschehen. Wir wissen weder Tag noch Stunde, in einem Augenblick. Und wir lesen ja 1. Thessaloniker 4, Vers 16, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Ja, was ist diese Posaune? Können wir gerne mal ein Predigt darüber machen. Da gibt es verschiedene Arten, wie man es verstehen kann. Aber es wird in dieser Zeit der letzte Posaune geschehen, sagt uns das Wort. Und wichtig, es steht, und die Stimme des Erzengels. Das Wort Gottes ergibt uns eigentlich nur ein Erzengel. Ja, ich weiß, die jüdische Tradition sagt uns über 7 Erzengel. Aber wir lesen nur über einen Erzengel. Wer? Michael. Michael, wer ist wie du Gott? Michael. Und dieser Engel ist auch der Engel, lesen wir Daniel Kapitel 10, Vers 21, er ist der Fürst für Israel. Er ist der, der für Israel kämpfen will. Kann es sein, dass wenn dieser Ruf, dieser Engel kommt, dass Gott seinen vollkommenen Plan wieder mit Israel wieder ganz aufnehmen wird, weil der Erzengel Michael wieder seinen Dienst aufnimmt. Ja, er ist auch jetzt tätig, aber dann auf vollkommene Art und Weise. Weil wir als Gemeinde nicht mehr auf Erde sind. Wenn wir sehen, was heute passiert rund um uns. Wenn wir sehen, wie das Volk Israel zurück im Lande Israel ist. Ja, stehen wir kurz vor diesem Tag? Weiß es nicht, glaube aber schon. Die Frage an uns alle, und das sagt Paulus, er fragt das nicht, er gibt einen Befehl. Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Dieses Verständnis vor Augen, der Herr kommt. Dieses Verständnis, er kommt irgendwann und wir wissen nicht wann. Sagt Paulus, deshalb, geliebte Brüder, seid fest. Was heißt fest zu sein? Fest in der Wahrheit. Fest im Wort Gottes. Fest in dies, was Gott uns gegeben hat. Im Gemeindeleben, Gemeinschaft unter Gleichgesinnten, eine klare Zeugnis an eine verlorene Welt. Lass uns nicht beeinflussen von anderen Religionen und anderen Strömungen. Wie schnell passiert es, dass fremde Gedankengut auch bei uns Christen hineinkommt, wo im Christentum Rituale gelebt werden, wo nichts mit dem Christentum zu tun hat, nichts mit Christus, die mehr dämonisch sind teilweise. Steht fest, unerschütterlich, sagt er. Unerschütterlich, stabil, feste Fundamente. Und ich glaube, genau dies hat auch Jesus auch gesagt, nicht? In Matthäus Kapitel 7, und er schließt diese Predigt und er sagt, an jeder nun, der meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf festen Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht. Denn es war auf dem festen Fels gegründet. Und wer ist dieses Fundament? Unseren Herrn Jesus Christus. Alles, was weggeht von Jesus, ist ein anderes Fundament. Wir haben nur ein Fundament. Das Kreuz von Golgatha. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, der Vater, als nur durch ihn. Und lasst uns dieses Fundament wahrnehmen. Und darum sagt er auch weiter, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Und Paulus beschreibt die Gläubigen als solche, die auf dem Laufband sind. Solche, die in einem Wettkampf sich befinden. Du hast die Erlösung. Kein Mensch kann es von dir nehmen. Aber nicht mehr du lebst, sondern Christus lebt in dir. Nicht du, Christus in dir. Und dies haben alle von uns bezeugt, wo sie sich taufen lassen haben. Nicht ich lebe, sondern Christus in mir. Dranbleib. Entferne alles von deinem Leben, was dich von Gott trennen kann. Bist du bereit? Ist dieser Tag, der nie untergeht, ein Teil von deinem Leben? Dort bei der Auferstehung hat dieser Tag angefangen. Und diese frohe Botschaft gilt uns alle. Wird Jesus einmal auch dir sagen, was er sagt in Matthäus Kapitel 25, Vers 21. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viele setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Bist du bereit? Wenn der Herr heute kommt, wenn er heute Abend kommt, bist du bereit? Ein wichtiger Fundament unseres Glaubens ist genau diese Lehre der Entrückung. Ständig bereit zu sein. Wisst ihr, es verändert alles. Es verändert unser ganzes Wesen. Warum? Wenn du vielleicht eine Diskussion mit deinen Kindern hast, mit deiner Ehemann, Ehefrau, und dann denkst du, wenn der Herr jetzt kommt, auf diesen Moment, wirst du Gott anders handeln. Du wirst Gott anders reagieren. Du bist im Zug und gegenüber sitzt jemand, der ungläubig ist. Du kommst im Gespräch mit ihm. Und dann denkst du, wenn jetzt der Herr kommt, was ist mit dieser Person, der gegenüber mir sitzt? Was willst du dann machen? Vielleicht ganz anders reden. Du denkst über deinen Nachbar, der ungläubig ist. Du denkst über deine Arbeitskollegen, Freunde, die ungläubig sind. Es verändert alles. Du fragst dich auf einmal viel bewusster, Herr, ist es dies, was du willst für mein Leben? Ist dieser Lebensstil, diese Prioritäten, welche ich setze, ist dies wirklich zu deiner Ehre? Der Herr wird uns fragen, liebst du mich? Ja, dieses Verständnis, der Herr kommt. Er wird plötzlich kommen. Bist du bereit? Wenn du heute zweifelst, wenn du nicht sicher bist, vielleicht hast du noch nie erfahren, was am Kreuz von Golgatha für dich persönlich geschehen ist. Komm zu ihm. Er starb für dich. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Nathanael Winkler mit dem Thema »Der Tag, der nie untergeht«. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!